keine Ahnung, wie du deine Steuer mit Immobilien machen sollst. Robby erklärt uns heute, worauf du unbedingt achten musst. Bei mir zu Gast ist wieder mal Robby Lauder, mein lieber Steuerberater. Und nach Jahren in der Großkanzlei ist Robby nun in eigener Kanzlei tätig. Sein Schwerpunkt liegt dabei nicht nur auf meinem Geschäft, sondern auf Immobilien im Allgemeinen und insbesondere Gestaltungsmodellen mit KGs. In der heutigen Folge besprechen wir, warum man seine Steuer als Kapitalanleger auch selber machen kann, welche Stolpersteine bei der erstmaligen Veranlagung lauern, die Anschaffungskosten ermittelt werden und wie du das Ganze in die Anlage V deiner Steuererklärung bringst. Das ist super Mehrwert für Starter und Immobiliensammler, die keinen Steuerberater finden können oder finden wollen. Deswegen lauscht gespannt. Let's go.
Mich wundert das ja, Robby, dass du auf mich zugekommen bist tatsächlich, um hier nochmal im Podcast zu sprechen. Ach so? Das erste Mal, dass ein Steuerberater auf mich zukommt und sagt, ey, hier, ich habe da mal eine Idee.
Idee, weil man es viel sieht.
Aber sag mal, warum bist du denn heute hier? Was ist die Idee für den Podcast?
Mal so vorzustellen, wie man doch einfach und strukturiert seine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ermitteln, aber auch ablegen kann, also seine digitale Akte führt zum Beispiel.
Okay, also das du bist selbst arbeitslos, Mann. Du sagst für all die da draußen, die, die jetzt das nicht mit dem Steuerberater machen wollen, sondern die ihre Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung selber in der Einkommensteuer erklären wollen.
Genau, weil wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, wird man auch sehen, dass es gar nicht so ein Hexenwerk ist. Aber man muss sich natürlich damit auseinandersetzen wollen. Wenn man das nicht mal möchte, dann geht man natürlich zum Steuerberater, beziehungsweise auch, meines Wissens nach, kann man auch damit zum Lohnsteuerhilfeverein gehen.
Ja.
Und das natürlich von Profis in Anführungsstrichen machen lassen.
Ja.
Aber bei vielen würde ich behaupten wollen, ist die Möglichkeit, das selbstständig zu machen, schon gegeben.
Ja, die Kritik ja häufig von Steuerpflichtigen da draußen ist ja, dass sie ihre Steuerberater auch nicht erreichen und sich auch nicht gut beraten fühlen und dann dafür, dass einfach die Steuererklärung gemacht wird nach Schema F, dann auch finden, dass es ein bisschen zu teuer war.
Das ist auch verständlich, völlig verständlich. Ich kenne es aus der eigenen Kanzlei. Der Berater selbst versucht natürlich für Unternehmen oder Unternehmen in seine Obhut zu bekommen,
ja,
und zu betreuen, weil dort natürlich der Fokus anders ist als jetzt bei einer Privatperson.
Da kann er richtig saugen, so wie du bei uns.
Ungefähr. Irgendwie verpasse ich das aber immer.
Wir winden uns.
Aber es ist eine Win-Win-Situation. Nein, aber dadurch lernt man natürlich dann auch verschiedene Seiten kennen und wie gesagt, man sieht, dass man auch mit ein paar kleineren Handgriffen das auch relativ zügig und selbstständig erledigen kann.
Okay, also
und das ist die Vorbereitung. Ich rede von der Vorbereitung auch. Man darf ja danach immer noch zum Steuerberater.
Ja.
Wenn man sich, sagen wir mal, die Formulare nicht ausfüllen möchte oder auch nicht versteht, was vielleicht wo rein muss, in welche Textziffer oder Kennziffer, dann kann man es aber wenigstens so weit vorbereiten, dass der Berater zum Beispiel eventuell wie bei Dativ über MyDativ die Daten in digitaler Form erhält, strukturiert bekommt, dann hat er sehr wenig Aufwand damit und kann dementsprechend auch die Steuererklärung günstiger machen. Kann. Er hat ja einen Spielraum.
Man kann es ja aber auch dann mit einem Hilfsprogramm oder sowas machen. Ich glaube, also als ich die Vermietung und Verpachtung selbst gemacht habe, habe ich das mit irgendeinem Viso-Programm gemacht. Und was mir tatsächlich schwer fiel damals, war die Erstveranlagung von Immobilien. Wenn die schon mal veranlagt waren und dann man das irgendwer mal gemacht hat, dann ist das, finde ich, nicht so kompliziert. Aber die erstmalige Veranlagung von einer frisch erworbenen Immobilie, das fand ich herausfordernd.
Das ist richtig. Erstmal die Anlage, die Stammdaten zu erfassen, erstmal zu schauen, wo muss was hin,
ja,
wo muss ich welche Daten erfassen auf dieser Anlage V und dann natürlich seine eigenen Unterlagen dort in die entsprechenden Kennziffern zu erfassen. Und beim Neuerwerb oder beim Erwerb einer Immobilie ist es ja dann eh immer der sportlichere Teil, die Anschaffungskostenermittlung bzw. Herstellungskostenermittlung, Kaufpreisaufteilung haben wir mein auch schon gehabt. Thema, ja. Genau. Und das ist, glaube ich, dann in der Situation, glaube ich, mit das Schwierigste für den Laien.
Aber dann sag doch mal, wie würde man das jetzt angehen? Also stricken wir mal den fiktiven Fall. Ich habe jetzt meine erste Kapitalanlage erworben, habe vorher einfach einen Job gemacht, habe eben nicht großartig eine Steuererklärung gemacht, hatte nur Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit und jetzt kommen noch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Ich habe 5 Steuerberater angerufen, alle haben gesagt, wegen Reichtum geschlossen und jetzt stehe ich da und bin verbittert, enttäuscht und will es einfach mal selbst machen. Wie gehe ich das am besten an?
Wenn man es selbst machen möchte und nicht zum Beispiel über Elster, über die Vordrucke der Finanzverwaltung das machen möchte, das ist ja.
Ja, aber ich würde ja sagen, dass also mit Elster dann.
Mit
also
Elster ist.
Schon mit den gegebenen Hilfsmitteln. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, der durchschnittliche Steuerpflichtige würde entweder Elster nehmen oder ein anderes Hilfsprogramm, was dann über die Elster-Schnittstelle.
Weil du ja gesagt hast, Wieso?
Ja.
Oder Buhl, wie auch immer die sich nennen, da hat man den Vorteil, dass man ein bisschen mehr durch das Programm, sag jetzt mal, eine Orientierung gewinnt und auch geleitet wird. Das ist bei Elster eher schwierig. Mhm. Man hat zwar auch seine Erläuterungen auf der dann immer in der Hinweisleiste, aber ich finde, da sind die anderen Programme besser aufgestellt für die Laien. Dafür muss man natürlich aber auch was bezahlen. Dafür
muss man was bezahlen.
Es ist jetzt aber noch überschaubar.
Ja, aber zumeist. Für den Fall, das wäre ein gangbarer Weg. Aber,
genau. Wenn wir jetzt sagen, aber die Daten selbst haben wir ja.
Ja.
Hat jeder Steuerpflichtige hat ja die Informationen zu der Immobilie.
Ja.
Das fängt ja an mit der Adresse. Es fängt damit an, wann war der Erwerb, also der Übergang, Besitz, Nutzen und Lasten.
Ja, genau.
Und nicht der Kaufvertrag selbst, wann war...
Sondern Zahlung des Kaufpreises.
Ne? Oder in dem Augenblick, falls ich noch herstellen oder die Funktionstüchtigkeit herstellen muss, dann auch die erstmalige Vermietung.
Ja.
Muss man halt dann alles schauen, kann man erfassen. Diese Daten habe ich. Ich habe im Normalfall dann auch, wenn ich eine Immobilie erwerbe, auch vom Vorgänger beziehungsweise auch vom Finanzamt, das ist ein bisschen schwierig jetzt mit dem Einheitswert Aktenzeichen oder ja, mit dem Aktenzeichen. Das müsste ich dann vom Vorgänger, vom Verkäufer der Immobilie
erhalten. Für mich ist das jetzt gerade fachchinesisch. Genau. Also
okay, nein.
Einheitswert
Das sind die Aktenzeichen. Das hat mich auch, weil das ist ja die Grundlage für die spätere Grundsteuererhebung.
Okay, wir reden jetzt über Grundsteuer.
Genau, aber so beginnt die Anlage.
Ja.
Mit der Adresse, also wo befindet sich die Immobilie, wie ist die Zuordnung beim Finanzamt in Sachen Grundsteuerwert.
Ja, und da gibt es ein Aktenzeichen, das übernimmt man. Und
genau, dann muss man eigentlich mit übernehmen. Mhm. Und dann habe ich eigentlich das in dem Bereich erstmal schon alles getan.
Das ist dann so die Stammdaten.
Das sind erstmal die Stammdaten von der Immobilie selbst. Mhm. Da habe ich jetzt noch nichts ermittelt. Die kann ich mir aber überall aus meinen Unterlagen heraussuchen.
Ja.
Und das steht auch dann immer explizit ja auch da, wie das heißt. Und bei den anderen Programmen wird teilweise auch immer so ein Bildchen gezeigt von so einem zum Beispiel Grundsteuer-Bescheid oder Grundsteuer-Veranlagungsbescheid.
Ein Grundsteuer-B-Bescheid oder ein Grundsteuer-B-Scheid? Ein
B-Scheid.
Ja,
oder okay. Da ist das halt vorhanden, da muss man nur abschreiben.
Ja.
Diese Kennung habe ich.
Ja.
Also von daher muss ich nur schauen, dass ich die Unterlagen vollständig habe.
Ja.
Und im zweiten Step gehe ich ja dann an die Wertermittlung oder die betragsmäßige Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.
Genau.
Und da beginnt es immer mit den Einnahmen. Und schade, dass wir jetzt gerade eben diese Anlage V zum Beispiel nicht vorliegen haben. Die wurde ja erweitert.
Ja.
Und von 2 auf 4 Seiten. Plus noch 2 weitere Anlagen für andere Themen, die möchte ich jetzt aber hier nicht ansprechen, weil die haben jetzt erstmal hier nichts zu suchen.
Ja.
Es geht viel um Kennzahlen in dem Bereich, die halt natürlich dann auch über die Risikofilter, Prüffilter, die die Finanzverwaltung im Hintergrund über die Erklärungen laufen lässt, ja natürlich dann auch dementsprechend eine Rückmeldung geben, ob da was stimmig ist oder unstimmig ist oder ob da nachgehakt werden muss.
Ah, okay, die machen das so Big Data-mäßig. Die lassen sich Zahlen anliefern und wenn Auffälligkeiten außerhalb gewöhnlicher Reihen sind,
genau,
dann poppt das auf und dann guckt sich das jemand an.
Genau, kann sich jemand genauer angucken. Mhm. Im Erstjahr ist es in der Regel so, dass die ganzen Unterlagen erstmal zum Finanzamt oder im Nachgang angefordert werden. Mhm. Da habe ich mir natürlich schon vorher meine Gedanken gemacht und die Anlage vorher ausgefüllt. Ja. Also ich habe die Mieteinnahmen, dafür habe ich einen Mietvertrag. Da ist ersichtlich, was habe ich die, was ist, wie groß ist die Wohnung, welche Kaltmiete erhalte ich, welche Nebenkosten zahlt der Mieter und also aufgeteilt in Betriebskosten und eventuell
das war für mich damals eine Überraschung, als ich das selber gemacht habe, dass es warm ist. Na, dass man also quasi alle Einkünfte zählt, nicht die Bruttokaltmiete, sondern tatsächlich quasi, man schaut ja dann, klar, Mietvertrag, aber ich hätte jetzt gesagt, man schaut ja auf den Kontoauszügen, was man im Veranlagungszeitraum, ne, 1.1. bis 31.12. tatsächlich auf dem Konto eingegangen ist.
Richtig, das ist heißt, ja die Grundlage, jetzt, aber der Grundlage genau, für den Geldeingang ist
zum Beispiel der die im Dezember die Miete verspätet bezahlt wird am 10. Januar, dann würde das ja quasi ins nächste Jahr rübergehen. Ne? Also es geht ja nicht darum, was eigentlich hätte vereinnahmt werden sollen, sondern was tatsächlich zugeflossen ist.
Das Prinzip ist Zufluss, Abfluss. Ja.
Genau. Das finde ich ja ganz wichtig. Ne? Also das
Prinzip. Ja. Aber es gibt immer, wo ein Grundsatz ist, ist auch eine Ausnahme. Von daher, aber das wollen wir jetzt auch nicht thematisieren, weil da gibt es auch wieder speziellere Regelungen.
Okay, und wir machen nicht nur eine. Das ist wir nicht machen eine. Einnahmen innerhalb des Veranlagungszeitraumes.
Genau. Und warm, das ist die Grundlage, ne, dafür, für die Einnahmen ist ja der Mietvertrag. Da kann ich das natürlich dann auch entsprechend zuordnen. Mhm. Ich kann auch sagen, habe ich eine verbilligte Vermietung? Das weiß ich auch in dem Augenblick.
Ah, wenn ich das jetzt an meine Eltern vermiete, zu weniger als 50% der...
Da muss ich dann sowieso dann auch sagen, das Häkchen setzen, dass ich an Angehörige, nahe Angehörige vermiete. Wenn man das nicht macht, kann es zu Problemen führen. Hm. Aber auch die wollen wir jetzt hier nicht weiter ausführen.
Aber es ist ja kein Problem. Es ist ja, glaube ich, so, dass man mittlerweile bis zu 50% unterhalb der ortsüblichen Miete an Angehörige vermieten darf und das immer noch und immer noch eine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt. Das heißt, man kann immer noch die Kosten gegenrechnen und die Abschreibung gegenrechnen etc.
Ich meine 66%.
Ich meine, dass sie es gesenkt hatten. 66 mal
Prozent, und ich glaube
mittlerweile auf 50.
Aber puh, du machst mir Spaß.
Klären wir nochmal im Nachgang.
Das können wir auf jeden Fall. Also sowas
wir,
kann man.
Schreiben wir in die Shownotes, machen wir einen Kommentar.
Sowas kann man auf jeden Fall nachreichen. Ja. Also, aber wie gesagt, wir reden ja von Prinzipien.
Ja.
Und bei dem Thema, das ist wieder eine Besonderheit, da muss man sich definitiv dann auch nochmal mit dieser Thematik auseinandersetzen.
Also haben wir auch immer mal wieder irgendeinen Papa aus einem südlichen Bundesland, die Tochter studiert hier an der Hochschule für irgendwas und er denkt sich, Mensch, bevor die Miete irgendwem anders zufließt, kaufe ich da einfach eine Wohnung, mache eine Kapitalanlage draus, vermiete die an meine Tochter.
Genau, und ich weiß, wo meine Tochter wohnt.
Genau.
Und sie hat was.
Ja.
Und muss sich nichts suchen, ist auf keinen angewiesen.
Genau. Weißt, muss nicht bei irgendeinem so Miethai in studentischen Häusern, in,
genau,
gastronomienahen Lagen wohnen.
Ja, genau. So schaut's aus. Nein, okay, aber wie gesagt, das ist alles aus Unterlagen, die man eigentlich haben sollte. Vertragsseitig hat man das auch. Man hat den Kontoauszug, man kann zuordnen. Gut.
Ja.
In dem Augenblick bin ich ja schon mal ganz fein.
Okay, auf der Einnahmenseite. Also haben wir die Einnahmenseite.
Genau. Mhm. Bei der Ausgabenseite kommen jetzt, da geht man wirklich dieses Schema F, wie die Anlage V aufgebaut ist, einfach durch. Beginnen tut man immer mit der Abschreibung. Mhm. Da haben wir natürlich dann immer das Thema
im Ersterwerb. Deshalb ich ja, als ich die erste Immobilie erworben habe, wusste ich das gar nicht, dass Abschreibung nicht Tilgung ist. Ich habe mich immer gewundert, warum die das dann in so einer Wirtschaftlichkeitsberechnung das unterschiedlich da genannt wurde. Deswegen, und das ist ja auch, es ist ja, die Tilgung ist ja dann auch 2% auf den Kreditbetrag, was ja bei der Abschreibung nicht zwingend so ist.
Richtig. Das ist aber bei manchen aber auch das Problem, dass man denkt, die Tilgung bei einem Darlehen ist auch, sind auch Werbungskosten. Hat man auch schon erlebt.
Ja.
Muss man leider den Leuten den Zahn ziehen. Es tut einem leid, aber die Auszahlung des Darlehens ist ja auch keine Einnahme. Von daher ist die Tilgung im Nachgang auch keine Werbungskosten.
Ja, verstehe.
Aber das ist das nächste Thema dann. Aber erstmal die Abschreibung, die ermittelt man halt anhand der Vorgaben. Kaufpreisaufteilung, Kaufvertrag im Verhältnis und eventuell sogar noch mit Einrichtungsgegenständen, die man mit erwirbt, zusätzlich, die im Kaufpreis auch enthalten sind. Da rechnet man einfach nach Schema F alles zusammen. Kann man auch zur Verfügung stellen, gibt es eigentlich überall auch, sag jetzt mal, Schlagworte zu diesen Themen. Der Kaufpreis selbst, die Grunderwerbsteuer kommt in 99% der Fällen. Was haben wir noch? Notar haben wir immer für den Kaufvertrag.
Eventuell aber nur für den Kaufvertrag, ne?
Nur für den
Grundschuldbestellung.
Kaufvertrag. Grundschuldbestellung ist wieder ein nächstes Thema dann. Da kommen wir dann noch dazu. Aber da muss man auch wirklich aufpassen, weil viele Notare haben das in einer Kostenrechnung zusammen. Da stehen dann zwei verschiedene Zeichen drauf.
Ja.
Aber es ist in einer Rechnung erhält man es. Man muss dann immer gucken, Rechnungsbetrag 1, Rechnungsbetrag 2 und Summe. Aber nicht die Summe ist dann einzutragen, sondern nur das, was tatsächlich auf den Kaufpreis, auf den Kaufvertrag entfällt.
Ja, also nur die Gebühr für den Kaufvertrag,
genau.
Und die entsprechenden Korrespondenz.
Richtig, und das sieht man im Normalfall auch, das ist
der
viel, viel höhere Betrag.
Und den darf man abschreiben
über den, viele Jahre. Den darf man dann dort auch noch hinzufügen.
Aber auch nur anteilig, oder? Also der.
Ja, wir machen jetzt erstmal eine grobe Berechnung aller Kosten,
ja,
die im Zusammenhang mit der Anschaffung einer Immobilie zusammenhängen. Wie gesagt, Kaufpreis, dann haben wir die Grunderwerbsteuer, dann haben wir den Notar. Eventuelle Provisionen.
Maklerkortage.
Oder so, kommt drauf an, ist ja nicht immer so, deswegen Provisionen, ja. Maklerkortage.
Wenn eine Maklerkortage, dann würde sie dem Kaufpreis hinzugerechnet
dann auch,
werden.
Genau, dann haben wir eine Summe und dann teilen wir.
Und das sind dann quasi, also Kaufpreis plus diese ganzen Nebenkosten ergeben dann die Anschaffungskosten.
Genau, das sind die Anschaffungskosten. Wie gesagt, es kommen immer spezielle Sachen, können immer dazukommen. Das sind aber die Standards, die man eigentlich immer trägt an Kosten.
Ja.
Und dann nimmt man sich das Verhältnis.
Okay, sagen wir jetzt mal, wir haben 100.000 Euro Kaufpreis und mit Grunderwerbsteuer, Notar und dem ganzen Zip und Zap kommen wir auf 10% Nebenkosten, sind wir bei 110.000 Euro, um es jetzt mal greifbar zu machen. Dann nehmen wir diese 110.000 Euro.
Genau.
So, das sind dann die Anschaffungskosten dieser Immobilie, dieses Vermietungsobjektes.
Richtig. Und davon nehmen wir dann halt ziehen wir den anteiligen Grund- und Bodenwert ab.
Ja.
Das kommt dann, und da.
Das ist ja ganz einfach.
Das ist nicht mehr einfach, leider. Also, ich bin mal gespannt, ob wir da irgendwann nochmal eine richtige Regelung haben, wo wir dann wirklich daran, und keiner sich mehr irgendwie daran stört. Aber derzeit ist es halt einfach schwierig. Wirklich schwierig.
Ja, da möchte ich ja auf die entsprechende Podcast-Folge von Tonsteine Steuern verweisen, natürlich, wo es um die drei kapitalen Fehler bei der Kaufpreisaufteilung geht. Ich würde ja sagen, der ganz gewiefte Immobilienkäufer schreibt die im Kaufvertrag fest. So, aber ist das ja jetzt nicht das Thema. Da kann man sich, wenn man da interessiert ist, das anschauen. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt gar nicht strategisch und gestalterisch darauf zu, sondern wie gehe ich ganz technisch vor, wenn ich, sage ich mal, die Aufteilung auf Grund und Boden machen will. Ne, das ist ja der Betrag, den ich abschreiben kann hinterher und auf umgekehrt auf Grund und Boden, der Betrag, der mir für immer flöten geht, von den Anschaffungskosten, und wie ermittle ich den Gebäudewert, den Betrag, den ich dann abschreiben kann.
Mhm.
So, wie mache ich das technisch? Das muss ja die Aufteilung
ja erfolgen. Das man muss natürlich ein Verhältnis ermittelt haben vorher für diese Thematik. Und dann wird es einfach nur durch eine
Rechenoperation. Ja, aber das ist ja eigentlich eine ganz zentrale Frage. Jetzt macht man das, man will die Steuererklärung machen und dann kommt jetzt von uns als Anleitung, ja, das muss man vorher gemacht haben. Aber
ja, den Prozentsatz, die Aufteilung rund um Boden und Gebäude, die muss man natürlich ja in irgendeiner Art und Weise vorher schon sich Gedanken gemacht haben, entweder über einen Kaufvertrag.
Ja.
Da ist es dann explizit ja geregelt, wenn es nicht gerade im wirtschaftlichen.
Okay, ich würde sagen, aus meiner Erfahrung, 95% der Leute, selbst ganz erfahrene Immobilieninvestoren, machen das nicht und wissen das nicht mal. Teilweise Notare fragen mich, ob ich das denn vorher berechnet hätte. Also das ist keine gängige Praxis. Gehen wir mal davon aus, die Person, die uns jetzt hier zuhört und das gerne machen möchte, hat es nicht im Kaufvertrag gemacht und will vielleicht gar nicht groß gestalten. Was muss sie tun, um irgendwie einen ersten Anhaltspunkt zu machen? Wenn man auch einfach, sage ich mal, obedient sein will und einfach nur eine wasserdichte Steuererklärung abgeben will.
Was in dem Augenblick greift man dann auf die Kaufpreisaufteilung vom Bundesministerium der Finanzen zurück.
Ist eine Excel-Tabelle,
das ne? ist,
kann genau, man das, runterladen.
Das ist, kann man runterladen, ist jetzt eine aktualisierte im Januar rausgekommen. Die gilt, glaube ich, ab dem Veranlagungszeitraum 21. Mhm. Also man und ist aktualisiert worden. Man hat dort jetzt dann die Möglichkeit, da hat man dann auch wieder seine Stammdaten wieder zu erfassen. Mhm. Was für Immobilie habe ich? Wo? Was für Immobilie habe ich? Weil es natürlich immer Auswirkungen hat auf das Verfahren, das Berechnungsverfahren. Dann habe ich Wohneigentum oder Quadratmeter, Baujahr, Bodenrichtwert, ist immer ein wichtiges Thema in dem Augenblick. Und eventuell noch meine Miete, meine Kaltmiete, was ich, und umso höher die ist.
Wenn es ums Ertragswertverfahren
geht, ja. Und meistens kommt das zum Ansatz, zumeist. Und umso höher natürlich dann die Miete ist, desto höher ist natürlich dann auch in der Art dann auch der Gebäudewert.
Also würdest du sagen, diese aktualisierte Berechnungshilfe ist im Sinne des Steuerpflichtigen? Oder?
Ich hab das bei zwei, in Anführungsstrichen, Mandanten, wo ich das mal erfasst habe schon mal, mit der alten Version
du hast und
mit der
neuen. In Anführungsstrichen
genau.
Mandanten, ah ja.
Ja, okay. Ja. Und ich habe gesehen, dass im Endeffekt bei den beiden sich nichts geändert hat. Absolut gar nichts.
Okay.
Also ich habe mir auch versucht, mal die Anleitung, oder ich habe nicht versucht, sondern ich habe mir mal die Anleitung zu dem Ganzen überflogen, ist ja doch sehr, sehr lang. Mhm. Die Excel-Tabelle selbst ist nur zwei Seiten. Zwei Seiten. Und die Anleitung, glaube ich, 16 oder mehr. Und es wird viel auf die Immobilienwertermittlungsverordnung verwiesen. Was dort im Hintergrund bei der Berechnung läuft.
Ja.
Man sieht ja keine Formeln.
Die Immowert-V.
Genau, die Immowert-V. Man sieht ja keine Formeln dieser Excel-Tabelle.
Ja,
das ist ja alles geschützt. Und dann wird unten ja im Endeffekt ja nur noch aufgeteilt die Ermittlung von diesem Excel-Tool und das, was im Endeffekt ich tatsächlich dann bezahlt habe. Und das wird ja im Verhältnis dann einfach nur aufgeteilt.
Ja.
Und dann nehme ich mir den Grund- und Bodenanteil. Oder
aber was brauche ich nochmal als also die Daten, die ich dafür brauche, um diese Berechnungshilfe zu bedienen, sind ja dann auch die Anschaffungskosten im Wesentlichen Bodenrichtwert ja. wahrscheinlich.
Genau. Dafür brauche ich zum Beispiel vorab die Anschaffungskostenermittlung, die gesamte aber. Die gesamten.
Genau.
Und dann natürlich die ganz normalen Grundstücksdaten.
Genau, also
gut,
das sehe ich ja im Grundbuch unter Umständen,
wie groß das
Grundstück ist.
Ich müsste mich eventuell beim Gutachterausschuss beziehungsweise bei der Gemeinde vorher nochmal schlau machen. Was ist zum Beispiel der Bodenrichtwert?
Bodenrichtwerte sind ja bei
Buches, genau, die werden eigentlich alle zwei
online
Jahre,
Einsicht.
Zumeist alle zwei Jahre, ich glaube bei manchen sogar alle Jahr, jedes Jahr. Und dann muss man halt schauen, dass man diese Daten heranholt.
Dann Miteigentumsanteile, wenn es Teileigentum
ist. Genau, das ist aber im Kaufvertrag ja, das sieht man, ist ja im Kaufvertrag ja auch so benannt.
Ja.
Dass ich 200.000stel habe zum
Beispiel.
Also
habe ich dann alle Daten, die ich zur Bedienung brauche, habe ich dann im Kaufvertrag. in der Aggregation meiner Kosten, also in den Kostenrechnungen, die ich im Zuge des Erwerbes erhalten habe. Und dann würde ich online bei Boris oder
Zum Beispiel,
bei anderen Internet, beim Bayern Atlas oder sowas, oder in Bremen ist es ein eigenes Geoportal nochmal, dass man dort die Bodenrichtwerte einsieht. Da ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, die Bodenrichtwerte unterscheiden sich manchmal je nach Bebauungsart. Na, das ist im selben Gebiet dann, wenn es eine Zweifamilienbebauung ist, zum Beispiel ein anderer Bodenrichtwert ist, als wenn jetzt Geschosswohnungsbau vorliegt. Das ist unterschiedlich, das zieht man dann raus, trägt das alles ein und dann kriegt man eine Aufteilung.
Genau.
Und dann mache ich
was damit. Ist man dann wieder zufrieden oder man ist todunglücklich? Das ist wirklich so.
Ja.
Man hat schon viele Sachen gesehen, dass auf einmal 10% Gebäudeanteil ermittelt werden. Okay.
Dann würde ich beim Jasper anrufen und ein Kaufpreisaufteilungsgutachten bestellen.
Da muss man dann halt schauen, ob wirklich alle Daten richtig in der Art erfasst sind. Man muss aber auch berücksichtigen, dass man einerseits diese Daten hat, aber andererseits sich auch nochmal mit der Vergangenheit der Immobilie auseinandersetzt, weil man muss ja auch nochmal Angaben dazu machen, inwiefern Modernisierungen vorgenommen wurden. Beim Dach, bei den Wänden und so weiter und so fort in den letzten 10 Jahren oder in den letzten 20 Jahren. Und die können dieses sogenannte fiktive Baujahr dann erhöhen.
Genau, das ist ja eigentlich eine Restnutzungsdauerermittlung.
Richtig.
Ja.
Und mittlerweile gibt es dort auch den Passus, ob man ein Restnutzungsdauergutachten vorliegen hat. Und wenn man das anklickt, so war es bei mir jedenfalls, als ich das als spaßeshalber gemacht habe, ist mir vorne die Berechnung komplett ausgeblendet worden. Da war die Berechnung nicht mehr da. Da war dann alles null. Oder nicht null, sondern es war nichts mehr zu sehen. Häkchen rausgenommen, wieder da.
Merkwürdig.
Ja, merkwürdig. Also ich war, deswegen, also
okay, aber schwierig. Gehen wir
aber
weiter,
wie gesagt, dann haben wir den Gebäudeanteil und den unterwerfen wir jetzt der sogenannten AFA, also der Abschreibung für Abnutzung.
Genau, da steht dann auch direkt drin in dieser BMF-Hilfe, ne, in der Arbeit, in diesem Excel, wie viel Euro Gebäude wert.
Genau.
Sind, ne? Dann sind wir jetzt, gehen wir mal unser Beispiel wieder. Wir haben 110.000 Euro Anschaffungskosten. Und jetzt bin ich nicht so der Riesenkopfrechner, aber sagen wir mal 10.000 Euro entfallen auf, um uns das Rechnen leicht zu machen, 10.000 Euro entfallen dann auf Grund und Boden, die sind verloren. Und dann kann man mit 100.000 Euro Gebäudewert in die Ermittlung des Abschreibungssatzes gehen.
Richtig.
Mhm, okay.
Und da kommt es dann jetzt wieder darauf an, wie alt das Gebäude ist.
Ja.
Da wurde jetzt auch eine neue Nummer noch hinzugefügt. Entweder gibt es 2%, also das ist ja der Standard, 2%. Ja. Das ist aber alles, was nach ab 25 bis 22 gebaut wurde.
1925,
Anmerkung 1925, des genau. Podcast müssen wir jetzt aufpassen. Ja. Jetzt müssen wir schon aufpassen, ja, genau. Und alles, was nach 22, meines Wissens 22 gebaut wurde, also ab 1.1.23 fertiggestellt wurde, dass das dann 3% und 2,5% bei den älteren Modellen, also quasi alles, was vor 1924.
Okay, also nehme ich das dann einfach und dann bin ich bei meinen 100.000 Euro, wenn die Wohnung jetzt in einem Gebäude.
Sagen wir 2% Abschreibung.
Genau, 2% Abschreibung, dann habe ich
2.000 Euro.
2.000 Euro, ne? Also nochmal 100.000 Euro, es wird über 50 Jahre abgeschrieben, ne? Das sind 100.000 durch 50 sind 2.000 Euro.
Genau. Mhm. Und das wird dann halt quasi dann in die Anlage übernommen. Mhm. Das ist das Problem bei Elster. Da kann man das nicht so die Erfassung machen, dass es für zukünftige Jahre, da muss man das händisch erfassen, die 2.000, und die werden dann übernommen bei der Jahresübernahme. Aber man hat halt im Hintergrund kein Programmbestandteil, wo zum Beispiel das nochmal dargestellt wurde, wie wir die Anschaffungskosten ermittelt haben, beziehungsweise wie sich eventuell auch
also die Herleitung,
die AFA-Tabelle quasi vom Jahr X bis zum Jahr Y, wie sich alles ermittelt, wie die Restbestände sind und so weiter und so fort.
Genau, also das man sieht nicht, einfach nur den blanken Abschreibungsbetrag, richtig, ohne Herleitung, ohne Restbuchwert. Wenn ich das jetzt 5 Jahre mache, dann schreibe ich ja immer 2.000 Euro ab, dann sind ja irgendwann 10.000 Euro weg. Mhm. Dann habe ich noch 90.000 Euro, aber das erscheint gar nicht.
Das muss ich mir dann einfach in irgendeiner Art und Weise dann selbst dokumentieren.
Ja.
Kann ich natürlich vorher schon, wenn ich das möchte.
Man kann mir einfach über Excel oder Einkommensteuerbescheide nicht wegschmeißen. Okay, aber das ist das, worauf du auch hinaus willst, dass man sagt, es ist gut, eine, sage ich mal, so ein Nebenbuch zu führen, ja, so wie es das Finanzamt wahrscheinlich auch macht.
Also aus meiner Erfahrung, wir hatten damals noch händisch geführte Dauerakte in dem Bereich, wo wir dann jedes Jahr aber auch, sagen wir mal, immer den Abschreibungsbetrag und natürlich den Restwert wieder händisch erfasst haben.
Ja.
Geht, ich denke mal, alles jetzt digital.
Das und sagst daher, du so.
Na doch, das muss, aber wie gesagt, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber ich denke es mir einfach mal, ich kann es mir nicht anders vorstellen,
okay,
dass es eine digitale Dauerakte diesbezüglich gibt. Und da muss man halt gucken, also wie man selber, wie fit ist man vielleicht mit Excel oder will man wirklich sich ein anderes Programm kaufen. Wenn man das natürlich dann irgendwo in so einem neuen, erworbenen Programm hinterlegt, die ganzen Daten, sollte man es natürlich dann auch noch in den Folgejahren machen mit dem
man
Programm.
Man ist dann da dran gefangen. Ne?
Richtig,
also ich
kennst
das,
es
ich
ja.
Ich persönlich habe das so, dass ich für meine privat gehaltenen Objekte ich habe einfach einen Ordner Kapitalanlagen, da ist ein Ordner mit der Adresse und da stehen eigentlich alle steuerrelevanten Sachen drin und da mache ich mir auch so eine kleine Abschreibungsfortführung und alle relevanten Daten, die ich für die Steuer brauche. Also ne, man muss es ja eh einmal aufwirbeln, wenn man es erstmalig veranlagt und das versuche ich dann dann eben auch abzulegen, dass hinterher für mich das nachvollziehbar ist.
Richtig, ich versuche das auch beim Dativ dann immer zu hinterlegen vernünftig und so viel wie möglich dann programmseitig auch ausspucken zu lassen.
Ja.
Wie zum Beispiel diesen AFA-Verlauf, weil dann weiß ich ganz genau jedes Jahr, wie was sich wo geändert hat, vor allem wenn noch was hinzukommt oder abgeht,
ja,
man weiß es nicht. Aber dann bin ich immer, das kann ich immer danach vollziehen alles.
Ich finde das ja ganz gut, wenn man es nicht mit einem Hilfsprogramm macht, vor dem Hintergrund, dass es einem eigentlich, das ist am Anfang ein bisschen, ich habe das ja auch so ein bisschen aus dem Blauen gemacht, aber es hilft einem tiefergehendes steuerliches Verständnis zu entwickeln. Das ist keine Raketenwissenschaft. Ich denke mal, ich habe damals für die erstmalige Veranlagung und so und dann mit Unterlagen und Verstehen und Recherchieren 2 Stunden gebraucht. Für das. Und dann wusste ich auch, wie es geht.
Mhm.
Und dann sind mir auch alle steuerlichen Prinzipien klar gewesen.
Genau.
Ne? Also man muss sich ich kann das eigentlich auch empfehlen, das mal selber zu machen.
Deswegen, wir reden jetzt von, oder wir reden ja darüber, wie man die Leute unterstützen kann, die es selber machen möchten.
Ja.
Oder nicht anders können, weil zum Beispiel kein Berater sich findet.
Ja.
Oder keiner in der Familie in dem Bereich Kenntnisse hat. Das weiß man ja nicht.
Ja.
Also von daher brauchen wir uns nicht an Leute, wenn die zum Steuerberater gehen.
Aber dann gehen wir, wenden wir nochmal den Blick auf das große Ganze. Mhm. Wir haben die Einnahmen,
genau,
soweit
wir haben
fertig.
Die Abschreibung.
Wir haben die Abschreibung jetzt als ersten Punkt der Dinge, die wir dagegen rechnen, also quasi kalkulatorische Kosten, die wir dagegen rechnen können. Wir können die Abschreibung in Abzug bringen. Wie geht's weiter?
Dann haben wir zumeist im Erstjahr, also im Erwerbsjahr, haben wir noch das Thema der Geldbeschaffung.
Ja.
Zum Beispiel. Das ist immer die Notarrechnung oder der Geldbetrag, den man, oder der Rechnungsbetrag vom Notar.
Für die Grundschuldbestellung.
Genau, für die Grundschuldbestellung.
Das sind Finanzierungskosten.
Richtig,
das sind
Geldbeschaffungskosten, Finanzierungskosten.
Ja.
Die habe ich die fallen in dem Augenblick immer an.
Mhm.
Und gleichzeitig, wenn ich das habe, kommt normalerweise auch das Grundbuch. Und möchte dort auch noch mal
Eintragung.
Für die Eintragung der Grundschuld kommt natürlich auch noch mal. Kommt das Grundbuch und dann haben wir noch mal Kosten. Das sind dann immer sofort abziehbare Werbungskosten im Jahr der Zahlung. Genau. Im nächsten Step zumeist.
Dann habe ich ein leeres Objekt vielleicht gekauft noch.
Ein leeres?
Ja, wenn ich ein leeres gekauft habe, dann renoviere ich vielleicht ein bisschen. Ja,
da kommen wir noch dazu.
Da jetzt
sind wir
ja
gerade noch
okay,
bei der Finanzierung. Bei der Finanzierung, da sind wir dann im nächsten Schritt ja dann eigentlich bei dem zwangsläufigen Darlehen.
Mhm.
Egal jetzt aus welcher Richtung es kommt, ob bankseitig, familienseitig oder wo auch immer her, haben wir dann natürlich immer den Zinsaufwand.
Ja.
Bei der Bank kriegt man einmal im Jahr eine Zinsbescheinigung. Ob jetzt im Postfach, im elektronischen abgelegt bei der Bank oder als Auszug, kann man immer nachvollziehen, was man an Zinsen bezahlt hat für die Immobilie und für das entsprechende Jahr und trägt es auch dort ein. Also man geht wirklich einfach nur mit der Erklärung und sammelt seine Unterlagen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man das im Folgejahr wieder machen.
Genau, man kann übrigens auch, man kriegt ja mit Abschluss des Darlehens auch einen Tilgungsplan zur Verfügung gestellt. Wenn das jetzt kein variables Darlehen ist, was es ja in der Regel nicht ist, kann man sich auch diesen Tilgungsplan einmalig ablegen in der eigenen Akte und dann einfach immer nachgucken. Dann spart man sich jedes Mal das neue Dokument zu finden oder auf dem Kontoauszug nachzusehen.
Richtig. Da weiß ich nicht, wie die Leute selbst sich aufstellen, ob eher in Papierform, in einem Ordner ablegen oder wie viele es mittlerweile machen, halt als digitalen Ordner im Endeffekt. Und so kann ich das auch dort unter Ordner machen und den entsprechenden Punkten zuordnen.
Ja. Okay, was haben wir bei Finanzierung noch? Mir fällt noch ein, wenn ich mit einem Bausparer arbeite, die Abschlussgebühr für einen Bausparer.
Genau, das ist immer ein ganz, ganz feines Thema. Da muss man auch gucken, das ist halt dann auch in dem Bereich anzusetzen und die laufenden Gebühren für solche Sachen sowieso.
Ja, die aber Zinsen, in der erstmaligen Veranlagung ist es ja super sexy, das darf man auf keinen Fall vergessen, wenn man diese Finanzierungsformen wählt. Das ist ja höchst umstritten, ich habe das ein paar Mal gemacht und finde das auch nicht schlecht, dass ja eine Abschlussgebühr anfällt für den Bausparvertrag und die ja sofort in dem Jahr valutiert wird. Na, also man hat ja einen Kontoauszug und man startet das Bausparkonto mit minus 5.000 Euro meinetwegen. Und diese 5.000 Euro, auch wenn man sie nicht ausgegeben hat, ne, zahlungswirksam, sind valutiert und lassen sich als Finanzierungskosten ansetzen.
Ja. Und dann in den laufenden Jahren hat man halt dann immer diese Jahresentgelte, die jetzt ja nicht mehr den Betrag erreichen, aber halt immer das trotzdem noch Kosten 18 sind.
Euro oder so.
Aber 18 Euro sind auch 18 Euro.
Die 18 können auch Euro wieder sind 18 Euro, ja.
Genau, aber man darf auch nicht vergessen, die Zinsen, die dadurch erwirtschaftet werden, sofern welche erwirtschaftet werden, müssen natürlich dann aber auch leider zu Ungunsten des Steuerpflichtigen angesetzt werden. Soll heißen, muss man dann mit einem Minusbetrag zum Beispiel arbeiten.
Ja.
Statt einem, also Minus ist soll ja in dem Augenblick heißen, dass es ja halt... ich mindere zum Beispiel meine Werbungskosten in dem Augenblick. Genau. Dann wäre das ist so das Gros bei der Finanzierungsabteilung. Ja. Und danach kommen wir zu den Erhaltungsaufwänden.
Also nochmal, wir haben Einkünfte minus Abschreibung minus sämtliche Kosten der Finanzierung des Objekts.
Also Gesetzgeber sagt ja, Einnahmen minus Werbungskosten ist der Überschuss. Überschuss ist bei Einkünften des V&V im Endeffekt ja dann durch Einnahmen minus Werbungskosten zu ermitteln. Mhm. Einnahmen haben wir schon geklärt. Werbungskosten setzen sich dann wieder aus vielen Teilbereichen zusammen. Ja. Und dann sind wir jetzt dann bei einer größeren Position, Erhaltungsaufwendungen, die ja dann auch zum Abzug zugelassen werden. Es sei denn, das hatten wir ja letztens auch schon besprochen, man hat in den ersten 3 Jahren des Nacherwerb größere Erhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen. Dann können wir in die Bredouille kommen, dass dadurch oder daraus Herstellungskosten,
Anschaffungsdauer, Herstellungskosten. Ich glaube, den Fall kann man nicht so richtig beleuchten, aber gehen wir mal zurück zu unserem Beispiel.
Aber wir gehen von den normalen aus.
Wir sind bei 100.000 Euro Gebäudewert. Wenn jetzt der Steuerpflichtige merkt, dass er da Erhaltungsaufwendungen hat, die Richtung 10% und mehr dieses Gebäudewerts gehen, dann sollte er sehr aufmerksam sein und unter Umständen sich nochmal entweder weiter beraten lassen oder weitere Recherche anstellen, ob diese Kosten sofort abzugsfähig sind.
Richtig. Das ist ja, was wir ja schon mal besprochen haben, ein sehr, sehr kniffliges Thema.
Ja.
Und aber das würde ist auch, den, kann man jetzt Fall nicht pauschal alles
aber wenn man es jetzt das erste Mal macht und selber veranlagt, dann sollte man sich das genau angucken und eben auch in diesem eigenen Nebenbuch, das man führt, dann schauen, wie sich die über die verschiedenen Veranlagungszeiträume, also über die verschiedenen Jahre der Steuererklärung, sich diese Erhaltungsaufwendung, sage ich mal, aggregiert oder eben in der Summe dann verhalten.
Genau. Aber die ganz normalen klassischen Sachen wie Reparatur, Schönheitsreparaturen, die fallen halt da immer drunter.
Ja.
Die ganz normalen klassischen Sachen.
Streichen, Boden neu machen, richtig. Mal ein Bad neu machen, der Klempner war da, die Heizung war nicht korrekt, Thermenwartung.
Oder nur das Wohnungsschloss austauschen oder was auch immer. Da gibt es viele kleinere Sachen, die können anfallen, müssen nicht anfallen, aber die sind immer, die kann man immer dort auf
jeden Fall erfassen. Was um die Warmmiete geht, was mir auch immer noch, ich versuche das ja dann auch mal abschließend zu machen, ist Kosten der Müllentsorgung. Das sind ja alles Themen, die, also es sind ja auch, gibt ja sozusagen auch Betriebskosten.
Die sind aber dort, die zählen ja jetzt dort noch nicht dazu zum Erhaltungsaufwand.
Ja, okay, das beim kommt
Erhaltungsaufwand danach. Kommen ja noch, zum Beispiel, wenn man irgendwo sich mit Miteigentumsanteil erwirbt, ist man zwangsläufig bei einer monatlichen Wohngeldzahlung auch dabei.
Ja.
Dafür muss man sich dann nicht mehr drum kümmern, um das andere. Dafür hat man den Hausverwalter. Aber wenn es so ist, dann kommt die Entnahme aus dieser, da kommen wir aber aus der Rücklage, die soll dort auch mit erfasst werden. Da steht auch explizit auf der Anlage V auch drauf.
Ja.
Also Erhaltungsaufwendung
also inklusive. Ich spare was in die Rücklage, richtig. Das kann ich nicht steuerlich absetzen. Genau. In dem Moment, wo aus der Rücklage etwas modernisiert wird oder instand gehalten wird, sehe ich dann in der Hausgeldabrechnung, wie viel dieser Kosten auf mein Eigentum entfallen. Und diesen Betrag kann ich dann dort erfassen. Okay, perfekt.
Das, aber wie gesagt, das steht auch wirklich explizit auf dieser Anlage V.
Ja.
Und dann kommen wir zu dem zu dem Themenblock, den du gerade schon gesagt hast, die Nebenkosten, Umlage, also die Kosten, wofür ich Umlage von meinem Mieter verlange.
Ja.
Das sind wirklich die Umlagefähigen im ersten Step. Das wurde auch ein bisschen erweitert, dieses Thema, mit verschiedenen Kennziffern. Einerseits umlagefähige Kosten, andererseits nicht umlagefähige Kosten. Weil dann kann man nämlich auch dann in der Zukunft auch gut abstimmen, inwiefern sind die umlagefähigen Kosten mit der Umlage auch abgerechnet worden, zum Beispiel. Oder wird gar keine Nebenkostenabrechnung gemacht in dem Augenblick. Ne? Da muss man das, kann man das auch separat auch noch ankreuzen. Aber so kann das Finanzamt dann auch im Folgejahr querchecken, ob das auch abgerechnet wird und ob alles richtig dargestellt wird.
Ja.
Aber die ganz normalen Betriebskosten, Warmwasser, Hausbeleuchtung, wenn man einen Hausverwalter hat, kriegt man das als Übersicht einmal jährlich nach der Jahresversammlung, nach Abschluss des Ganzen. Wenn man das alles selber machen muss, weil man eine eigene Immobilie hat ohne Hausverwalter, dann muss man natürlich sich die Einzelpositionen zusammen rechnen. Und natürlich die entsprechenden Unterlagen auch sich, sagen wir mal, nicht wegschmeißen, sondern aufbewahren. Ne? Und dann geht man da einfach auch wieder Step by Step durch. Es stehen viele, viele Positionen schon da auf dieser Anlage V. Wie gesagt, mit Warmwasser, Hausbeleuchtung, Hausversicherungen, alles, was umlegbare Kosten sind.
Ja.
Und die erfasst man dann halt.
Ja.
Dort kann man zum Beispiel nur immer meines Wissens bei Elster immer nur Gesamtbeträge erfassen. Müsste man quasi eine eigene Nebenrechnung machen. Deswegen ist es vielleicht einmal geschickt, eine Excel aufzusetzen, wo man dann zum Beispiel die komplette Anlage V einmal darstellt.
Ja.
Und dann selbst sich die Zahlen ermittelt, um dann zu übernehmen in die Anlage V.
Ja, verstanden.
Und dann haben wir nochmal, dann gehen wir halt weiter, dann haben wir die nicht. Dann haben wir ja die Verwaltungskosten und sonstige. Und da spielen zum Beispiel diese Sachen auch mit rein, die nicht umlegbaren Kosten. Da ist dann zum Beispiel auch, da muss man auch wieder aufpassen mit der Instandhaltungsrücklage, mit den Zuführungen. Die muss man ja rausfiltern, wenn man Wohngelder zum Beispiel zahlt.
Das ist quasi wie gespart, ist wie Tilgung.
Ja, man spart halt
also,
wie so ein Bausparer.
Sparen kann man nicht absetzen.
Genau, und wenn, und die muss man dann halt dann berücksichtigen oder beziehungsweise herausrechnen Und aus den monatlichen Wohngeldzahlungen, da kriegt man, wie gesagt, einmal im Jahr kriegt man eine Abrechnung. Auf der Basis kann man auch seine Nebenkostenabrechnung an den Mieter stellen. Und dann ist die Sache dann auch schon wieder abgedeckt.
Ja.
Und was haben wir noch sonst als Verwaltungskosten, wenn man...
Ein guter Tipp, manche machen das. Ich habe es bei ausgewählten Objekten, ist ein Vermieterrechtsschutz. Kann auch abgesetzt werden.
Ja.
Kann ich in vielen Fällen auch empfehlen, weil das ja eine gewisse Sicherheit bietet und eben ja dann auch steuerlich gefördert wird.
Ist natürlich nicht umlegbar.
Nee, ist nicht umlegbar, aber es ist eben
Es ist
abzugsfähig.
richtig. Und viele zahlen ja auch Beiträge, was weiß ich, beim Mieterverein oder Haus und Grund, sind natürlich auch in dem Augenblick dann auch abzugsfähige
Ja.
Werbungskosten, diese
Kosten für
Beiträge.
Restnutzungsdauer, Gutachten.
Richtig, im Jahr der Zahlung.
Im Jahr der Zahlung.
Genau, hat man dann vielleicht
Also möglichst
sogar,
schnell machen,
genau, hat man einen doppelten
damit der
Effekt. Einmal
Kapitalwert hoch ist,
einmal
ja.
zahlt man das und hat Werbungskosten und dann kriegt man eventuell noch eine erhöhte Abschreibung. Also
Ja.
doppelter Effekt.
Ja.
Ich hoffe nicht, dass es doppelter Effekt ist, aber es ist jedenfalls, sind die Kosten natürlich dann
Ja.
auch abzugsfähig.
Okay, und dann weiter. Dann sind
Ja, und
wir
dann haben
eigentlich
wir
schon fast am Ende.
Verwaltungskosten, ja, dann eventuell noch, was man, wenn man im Vorjahr noch Steuerberaterkosten hatte oder noch fürs Vorjahr noch einen Steuerberater
Oder für
engagiert
die
hat
Software
oder
oder
die
so.
Software, genau dann, und die, wie gesagt, man muss immer auf den Abfluss achten in dem
Ja.
Augenblick. Und, oder, was auch immer sehr, sehr wichtig ist, was die Leute vielleicht manchmal auch ein bisschen unterschätzen, da muss man aber auch ein bisschen, sag jetzt mal, am Ball bleiben, sind halt auch Kosten, also Fahrtkosten. Wenn ich jetzt mal Malerbedarf einkaufen fahre oder mal zum Mieter fahre oder habe ich einen Mieterwechsel, habe ich wieder kommen verschiedene Ausgaben auf
Überprüfung der
mich zu.
Außenanlagen.
Außenanlagen ist auch immer ein nettes Thema, aber das sind so aber wie gesagt, Fahrtkosten kann man mit 30 Cent hin und zurück
Also wenn ich
absetzen.
zum Objekt fahre
Genau.
und ein intensives Gespräch mit dem Mieter führen möchte, entweder einfach nur zum Plausch oder Mieterhöhung oder was auch immer, die Kosten vom Zuhause
Genau.
zum Objekt kann ich dann
Richtig. Oder
absetzen. Mit
wenn ich,
30 Cent nehme ich an.
genau. Hin und zurück. Oder
Hin und
wo,
zurück.
hin
Also
und zurück, hin und
nicht wie
zurück.
bei der Arbeit, sondern hin und
Nein,
zurück.
da, genau. Nicht wie bei der Arbeit. Das ist
Ja.
Dienstreiseregelung in dem Augenblick, kommt da
Ja.
zum, wird angesetzt. Und das heißt hin und zurück.
Okay,
Jeder
klasse.
Kilometer mal 30 Cent.
Ja.
Das kann ich aber auch zum Beispiel, wenn ich so eine Hauptversammlung habe, wenn ich so eine Wohneigentümergemeinschaft, wenn die ihre Jahreshauptversammlung macht oder
Kann man
Jahreszusammlung macht,
auch.
sind die Fahrtkosten dorthin genauso.
Das mache
Dann.
ich immer ganz gerne. Ich habe eine Eigentumswohnung in Köln, von der rede ich total häufig. Die kennt wahrscheinlich auch schon jeder. Aber ich habe auch einen Kumpel in Köln und wenn eine Eigentümerversammlung ist, dann fahre ich dahin und besuche den.
Schön.
Nicht gut?
Man muss nicht alles sagen.
Ja.
Aber es ist okay. Nein. Und was haben wir, was gibt es denn noch so an klassischen Sachen? Eventuell noch
Also
Büromaterial,
ich gehe schon
also
zu der Eigentümerversammlung, ne?
ja, natürlich.
Die Übernachtungskosten
genau,
für
in
das
dem
Hotel
Augenblick
kann ich ja eigentlich
natürlich,
auch
ja, wenn
absetzen.
ich sowas habe, klar.
Ja. Also
Natürlich. Ist ja nicht, die
da übernachte
Immobilie
ich bei
ist ja
dem
nicht immer
Kumpel,
im eigenen Stadt.
da habe ich ja eigentlich das Finanzamt gelobt, geschont.
Ja.
Loben würde ich nicht.
Nein, aber man könnte man ja aber auch eine Auswärtspauschale ansetzen, wie man es im betrieblichen Bereich ja auch bekommt.
Ja.
Mit 20 Euro die
Ja.
Nacht. Und würde ich jedenfalls so machen.
Ja.
Und ich wüsste auch nicht, dass was dagegen spricht.
Okay.
In
Also
dem
kann man da
Augenblick.
durchaus noch mal ein paar Dinge, ein paar sowieso Kosten, die man hat, sage ich mal, aufmerksam sein. Vielleicht den eigenen Kalender noch mal
Richtig.
überprüfen. Wann
Und
bin ich
vielleicht auch
gefahren?
zeitnah erfassen in einer Liste.
Ja.
Wann war ich wo, aus welchem Grund?
Ja.
Und dann, da wird man dann auch sehen, dass man doch ein paar Kilometer pro Jahr zusammenbekommt und man
Ja,
diese
aus meiner
Kosten
Erfahrung, das sind echt
nützlich,
immer noch ein
und
paar
das
hundert
sind,
Euro, die da
ja,
zusammenkommen,
genau,
ne?
und die wirken sich ja aus,
Ja.
einfach mal. Die wirken sich immer aus auf deine Einkünfte aus Vermietung und
Ja.
Verpachtung. ob du jetzt im Plus schon bist oder ob du das Plus minderst, deinen Überschuss,
ja,
oder deinen Verlust noch erhöhst. Es summiert sich. Und dann kommen so eine klassischen Sachen noch wie Büro, Telefon, in bestimmten Bereichen auch noch dazu. Also anteilig eventuell. Klassiker wie Telefon, okay, 5 Euro im Monat zum Beispiel, Telefonate führen mit Versorger, und so weiter und so fort.
Jetzt wird ja der letzte Euro gesammelt.
Ja, aber im Endeffekt geht es doch darum. Das sind Kosten, die sind ja sowieso entstanden. Die hast du sowieso getragen. Das stimmt, ja. Und die jetzt zu nützlichen Werbungskosten umzuwandeln, das ist doch das Entscheidende. Also ich komme ja nicht raus aus der Nummer, dass ich Telefongebühren habe, monatlich.
Die hätte ich auch so.
Ja, genau. Und die widme ich um in Werbungskosten.
Ja.
In bestimmten Bereich. Ich kann natürlich nicht 100% der Telefonkosten ansetzen. Das glaubt mir kein Mensch. Aber ein Teil geht immer wieder mal. Je nachdem, wie umfangreich es auch ist.
Ja.
Oder wie viel Immobilien man hat. Wenn man nur eine hat, wird es wahrscheinlich nicht so viel. Hat man mehrere, ist dann wieder mehr. Aber die verteilt man dann auch auf die
Familie. Und das Ganze erfassen wir dann in der Anlage.
Genau. Und dann steht unten dann halt irgendwann Betrag X. Plus oder Minus.
Belege fügen wir nicht bei.
Belege erstmal nicht beifügen.
Kommen auf Verlangen.
Richtig.
Ne, gut ablegen und dann auf Verlangen vorzahlen.
Genau.
Losschicken und das ja Beste dann, hoffen.
Dann. Ist ja dann auch so, wenn du jetzt nicht über eine Hausverwaltung deine Nebenkostenabrechnung gemacht bekommst quasi, wollen ja eventuell dann hier deine Mieter, wenn du die Nebenkostenabrechnung machst, Belege einsehen. Ja. Also bist du ja sowieso in der Bringschuld schon mal, das vernünftig zu dokumentieren, was du dort alles gemacht hast und auch abrechnest. Und
die Einkünfte aus der nicht selbstständigen Tätigkeit, die kann ich mir ja automatisch einfügen lassen.
Das ist im Normalfall gleich mit
sehr gut vernetzt. Genau, das Thema Werbungskosten dort.
Genau, Vermietung, Verpachtung hat das Finanzamt ja keine Kenntnis, was du an Einnahmen oder Werbungskosten hast.
Ja.
Ne? Die wissen nur, dass du eine Immobilie hast, aber nicht in welcher Höhe du Einkünfte erzielst. Bei nicht selbstständigen Tätigkeiten ist ja der Arbeitgeber in der Pflicht, die zu übermitteln.
Cool.
Also von daher, einmal sich damit auseinandergesetzt und es ist Vermietung und Verpachtung ist eigentlich ein wiederkehrendes Szenario jedes
Dann
Jahr.
Dann kann ich es ja kommt immer wieder nur nutzen und
Ausreißer vielleicht dazu.
Ein paar das Ausreißer. Thema Abschreibung, Finanzierung in der Regel, sieht das immer ähnlich aus, muss aktualisiert werden und dann geht es weiter.
Genau, Zinsen mindern sich im Normalfall, wenn man auch tilgt. Also werden immer weniger Aufwand, weniger Werbungskosten pro Jahr. Die Abschreibung bleibt im Normalfall gleich, wenn man nicht großartig was dazu packt. Und ansonsten variieren ja die anderen Kosten. Je nachdem. Also wir wissen es ja alle mit der Inflation und auch mit den Energiepreisen. Da haben wir
Robby, du entwickelst dich hier richtig zur Rampensau. Wahnsinn. Aber ich habe noch ein anderes Thema, das wollte ich mal, ich weiß gar nicht, ob ich das hier habe, das ist so ein bisschen off-topic. Hier hatte ein Hörer was gefragt in den Kommentaren. Hallo Jasper, wop. Er ist an Restnutzungsdauergutachten und in Verbindung mit dem Thema Lohnsteuerermäßigung interessiert. So, und in dem konkreten Fall, also Max, hallo Max, danke für die Frage. Er sagt, da kennt sich niemand aus, ob wir da mal ein bisschen Wissen zu vermitteln können. Und er würde gerne eine Lohnsteuerermäßigung ansetzen, die aus negativen Einkünften resultiert, die er vorhat, mit einer Immobilie zu erzielen. Also er kauft die Immobilie jetzt dieses Jahr sozusagen und macht ein Restnutzungsdauergutachten, fährt damit die Abschreibung hoch und würde gerne jetzt anscheinend unmittelbar eine Lohnsteuerermäßigung aufgrund der zu erwartenden negativen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung machen.
Also für das laufende Jahr ist das schon mal ausgeschlossen.
Okay.
Aber fürs Folgejahr eventuell.
Okay, warum ist es im laufenden Jahr ausgeschlossen?
Das ist eine gute Frage. Das ist halt so vorgegeben. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich denke mal, weil man halt einfach noch nicht genau auch
beziffern kann. Man hat noch keine historischen Daten.
Ne? Ja, genau. Was ist denn, könnte jeder ja hingehen und sagen, ich habe jetzt hier eine Immobilie erworben, ich werde minus 10.000 Euro einfahren. Und dann kriegt er das als schon mal steuermindernd bei seinem Gehalt angesetzt. Also mindert die Lohnsteuer. Also ich habe mehr Cash aus meinem Gehalt. Und
Also man
wenn
würde
sich
sich
das
einfach,
ändert, muss ich nachzahlen. Es ist ja
man würde
ungefähr,
sich Geld leihen vom Staat.
ja, richtig.
Unter
Normalerweise ist es ja
Umständen.
andersrum, dass wir
Genau,
Geld
deswegen
leihen.
will er es ja machen, dass er
Ja,
nicht
genau.
jedes Mal auf die
Aber ich
Nachzahlung
denke mal,
warten muss.
wenn überhaupt Verlust entsteht, dass der dann
Dann müsste
erst
er
im
ihn
nächsten
einmal
Jahr,
zeigen.
genau.
Na, dass er ihn einmal zeigt, dass es ein,
So wär, würde für
wahrscheinlich
mich
auch
ein
eine
Schuh draus werden.
Wahrscheinlichkeit, dass in einer gewissen Regelmäßigkeit Verluste entstehen. Ich
Ja,
nehme mal
genau.
an, wenn ich jetzt umfangreiche Erhaltungsaufwendungen habe in einem Jahr,
Genau.
kann ich wahrscheinlich auch keine Lohnsteuerermäßigung beantragen, weil, oder doch?
Nee.
Weil es nicht zu erwarten ist, dass diese Erhaltungsaufwendungen im nächsten Jahr wieder auftreten.
Ja, das sind Einmaleffekte.
Ja.
Und wenn ich natürlich weiß, es sind größere Sachen, haben wir zum Beispiel mal Haltungsaufwand vergessen. Ich habe mehr größere Haltungsaufwendungen getätigt, könnte ich die auch strecken. Ich muss sie nicht unter bestimmten Voraussetzungen, kann ich die ja strecken auf bis zu 5 Jahre. Und dann
Okay,
kann ich mir schon mal
damit ich immer
aussuchen.
oben die Spitze
Genau.
im
Und dann
Steuersatz
kann ich ja,
wegkratze.
ein bisschen spielen. Ich muss natürlich jetzt schon mal wissen, brauche ich den Aufwand jetzt? Habe ich heute hohe Einkünfte in diesem Jahr erzielt oder werde ich erzielen und brauche deswegen mehr negative Einkünfte oder geringere Einkünfte aus Vermietung und
Ja.
Verpachtung? Oder kommt das vielleicht in nächstes Jahr auf mich zu oder in 2 Jahren? Da kann man so ein bisschen spielen, aber nur in dem Bereich. Aber dann halt aber nur, man legt sich dann aber fest. Man legt sich dann fest. Und das darf man nicht vergessen. Aber ich sage, für mich würde es ein Schuh draus gemacht werden, wenn im Endeffekt einmalig Verluste dargestellt werden
Ja.
und die auch irgendwo auf Daten basieren, die mir sagen, das wird dauerhaft so sein in den ersten
Das muss
zwei,
man
drei,
dann
vier, fünf
sicherlich,
Jahren.
also wenn es dann so ist, kann man das ja
Ja.
beantragen und dann entsprechend argumentieren.
Er ist ja dann im Normalfall dann auch immer 2 Jahre gültig. Und wenn ich den durchgesetzt bekomme, diesen
Ja.
Antrag, diesen Ermäßigungsantrag, kriegt ja dann der Arbeitgeber dann im Rahmen von der Lohnsteuer, von der Gehaltsabrechnung dann ja eine Rückmeldung, weil das ja die sogenannten Elstam-Daten sind, betreffen.
Okay, perfekt.
Also,
Ich glaube, wir
es
kommen
ist
schon so ein
aber.
bisschen zum Ende der Zeit. Du bist ja sehr beratungsaffin geworden im Laufe unserer Zusammenarbeit. Wir werden die Kanzlei Lauder Steuerberatung in den Shownotes auf jeden Fall nochmal verlinken, sodass jeder, der sich dafür interessiert, auch die Möglichkeit hat. Ich habe dein Einverständnis vorausgesetzt, ne? Also. Aber ich weiß ja, dass auch bei großem Arbeitsaufkommen, dass du dich gerne auch Leuten, gerade die auf Hilfe angewiesen sind, gerne zuwendest und da hilfst, dass sich die Leute auch nochmal direkt an dich wenden können. Auch auf jeden Fall nochmal der Aufruf, wenn es spezifische Fragen zu dem Thema gibt, gerne in die Kommentare stellen. Wir würden das dann genauso wie die Frage von Max in zukünftigen Folgen beantworten. Mir scheint es ja so, als ob du Spaß an der Sache gefunden hättest, nachdem du dich das erste Mal so gewunden hast. Ich freue mich sehr, dass du mit dem Thema nochmal auf mich zugekommen bist. Ich glaube, total wertvoll für ganz viele Leute, die, sage ich mal, keinen Klick mit einem Steuerberater hinkriegen. Und freue mich auf deine nächste Idee, Robby. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank.